Ja, das Buch Esther. Also diese Einleitung, ich werde 6 Dinge dazu sagen, also in 6 Punkten unterteilt, was ich zur Einleitung zusammengetragen habe. Ich stelle aber ein Motto über das ganze Buch, und zwar findet sich das in Psalm 37. Psalm 37, die Verse 12 und 13. Der Gesetzlose sinnt wider die Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er wider ihn. Der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Ja, das Buch Esther hat eine ganz besondere Botschaft. Und wenn wir uns fragen, was ist wohl die Ursache, warum dieses Buch im Kanon ist, welche besondere Wahrheit wird in diesem Buch gründlicher, ausführlicher und anschaulicher demonstriert als in irgendeinem anderen? Was würdet ihr sagen? Gottes Vorsehung, das ist genau das Thema, Gottes Vorsehung. Natürlich findet sich die Wahrheit von Gottes Vorsehungen auch in anderen, vielleicht sogar in allen anderen Büchern der Bibel, aber dieses Buch hier hat dieses Thema zum Gegenstand. Das ist der Hauptgegenstand, die Vorsehung Gottes. Wie Gott also im Verborgenen wirkt, er bleibt die ganze Zeit verborgen in diesem Buch. Sein Name wird nicht einmal genannt, sein Name wird nie angerufen. Und doch ist sein Wirken unübersehbar. Ein alter Bibelausleger sagte deshalb über dieses Buch: In diesem Buch findet sich der Name Gottes nicht, wohl aber der Finger Gottes. Das ist sehr schön gesagt. Und meistens, wenn es so schön gesagt ist, oder nicht meistens, aber sehr häufig stammt das von Matthew Henry. Und das ist diesmal wirklich so. In diesem Buch findet sich der Name Gottes nicht, wohl aber der Finger Gottes. Gott ist es, der die Umstände, die Taten, die Werke der Personen in diesem Buch so lenkt, dass am Ende sein Vorsatz verwirklicht wird. Gott sorgt dafür, dass die Feinde des Volkes Gottes zu Schanden werden und dass das Volk Gottes bewahrt, nicht allein bewahrt, sondern am Ende sogar erhöht wird. Die ganze Geschichte wurde von dem Handelnden dieses Buches, der Hauptgestalt Mordecai, aufgeschrieben. Das steht in Kapitel 9, Vers 20. Mordecai schrieb diese Begebenheiten auf. Und er verordnete, dass man jedes Jahr das, was in diesem Buch geschrieben steht, diese unerwartete Errettung, dass man sie durch eine Gedächtnisfeier im Gedächtnis behalte, Purim. Und dieses Gedächtnisfest Purim, das wird bis heute von den Juden gefeiert. Allerdings ist es heute mehr oder weniger so etwas wie ein Karneval daraus geworden. Aber das Gedächtnis wird also tatsächlich bis zum heutigen Tag Jahr für Jahr erneuert. An diesem einen Beispiel demonstriert uns Gott das, was er natürlich mit der ganzen Welt tut. Wenn Gott an diesem Ort und unter diesen Umständen der Gott ist, der alles sieht, alles weiß, alles vermag und alles lenkt, dann ist er alle Zeit dieser gleiche Gott. Er kann nie aufhören, dieser Gott zu sein. Und so lernen wir anhand dieses Beispieles, wie Gott die Geschicke dieser Welt lenkt und alles lenkt mit Blick auf das Ergehen des Volkes Gottes. Und dafür sorgt, dass bei aller Bosheit und aller Arglist des Feindes und der Feinde am Ende eben diese Feinde zu Schanden werden und Gottes Volk erhöht werden wird. Also das ist das besondere Thema. Zweitens, zwei formale Besonderheiten dieses Buches. Eine habe ich schon genannt. Ich werde sie in einen etwas anderen Zusammenhang jetzt noch stellen. Also zwei formale Besonderheiten des Buches. Was würdet ihr nennen? Was fällt euch ein? Etwas, das an diesem Buch besonders ist. Nicht ganz einmalig, aber fast einmalig. Ja? Ja gut, eine Frau, das Buch auch nach dieser Frau, die sich für ihr Volk einsetzt, das ist wirklich etwas Außergewöhnliches, aber dass das Buch auch nach dieser Frau benannt ist. Wir haben nur zwei Bücher in der Bibel, die nach einer Frau benannt sind. Ruth und Esther. Diese beiden Bücher haben etwas gemeinsam. Was haben Ruth und Esther miteinander gemeinsam? Oder diese beiden Frauen, Ruth und Esther, miteinander gemeinsam? Sie gehen beide eine Ehe ein, und zwar eine Mischehe. Ruth, eine Heidin, verbindet sich mit einem Israeliten. Und im Buch Esther haben wir Esther, eine Jüdin, sie verbindet sich mit einem Heiden. Im Buch Ruth ist es so, dass eine Heidin, indem sie sich mit einem jüdischen Mann, mit Boas verbindet, gleichzeitig auch dessen Glauben teilt. Nun, sie hatte vorher schon diesen Glauben. Also sie ist ein Beispiel für jemand, die zum Glauben an den Gott der Juden gebracht wird, also erhöht wird. Bei Esther geht die Richtung in die entgegengesetzte, oder geht es in die entgegengesetzte Richtung. Sie verbindet sich mit einem Heiden, der ein Götzendiener bleibt. Sie verleugnet also ihren Glauben. Und wir werden noch darauf zu sprechen kommen, was das für Folgen hat, wenn man seinen Glauben verbirgt, nicht dazu steht. Sie wäre ja sonst nie Königin geworden. Sie musste ihre jüdische Identität verdecken, verheimlichen. Und eben damit hängt zusammen, dass der Name Gottes nicht erwähnt wird. Nun, ich nenne einmal zuerst eine rein heilsgeschichtliche Tatsache, warum der Name Gottes nicht erwähnt wird. Ja, da sparen wir das uns auch für den vierten Punkt. Oder bleiben wir jetzt bei diesem Zusammenhang. Esther hat also ihre jüdische Identität und damit ihren Glauben verleugnet, versteckt. Gott bleibt auch versteckt. Er stellt sich nicht offen zu einem Volk, das sich nicht offen zu ihm bekennt. Und darum bleibt er die ganze Zeit verborgen. Und so sehen wir, dass er in seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit mit seinem Volk genauso handelt, wie es der Zustand des Volkes verdient. Gleichzeitig aber in seiner Gnade, im Verborgenen, so wirkt, wie es das Volk natürlich nicht verdient hat. Er kann sich nicht offen mit einem Volk identifizieren, das sich seiner schämt. Und schon der Name Esther ist eine Verdeckung, eine Verhüllung ihrer Identität. Schlagen wir Kapitel 2 auf, Vers 7, Kapitel 2, Vers 7 Da steht, und er erzog Hadassa, das ist Esther. Ein einziges Mal wird hier ihr wirklicher Name genannt. Sie hat einen so schönen Namen, Hadassa. Aber sie hat diesen Namen durch einen anderen Namen ersetzt, Esther. Denn der Name Hadassa, der wäre gar zu auffällig gewesen. Hebräisch, in den Ohren der Perser klingt das ganz fremd. Hadassa, was ist denn das für ein Name? Erklär mir mal. Ach so. Hadassa heißt Myrte. Das ist ein hebräisches Wort. Also das wäre so schweizerisch, würde es ja heißen Myrteli. Aber sie wollte diesen Namen nicht tragen. Und so rief man sie Esther. Persisch Sterne. Aber wahrscheinlich ist dieses Wort Esther mit Ishtar verwandt. Bedeutet auch Stern. Ishtar ist die babylonische Venus, also eine babylonische Gottheit. Also ein krass heidnischer Name. Es war einfach besser, man fiel nicht so auf, man fiel nicht als Jude auf, es war besser, man galt als Perser oder Perserin, da kann man kam besser voran. In jener Zeit und in jener Gesellschaft. Und ebenso Mordokai ist von Marduk abgeleitet. Das war der babylonische Schutzpatron, der Stadtgott Babylons, Marduk. Und darum hat also Gott sein Angesicht verborgen. Schlagen wir jetzt auf 5. Mose Kapitel 32, Vers 20. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird, denn ein Geschlecht voller Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Das ist eine Weissagung über das Ergehen Israels, wenn es seinen Gott verleugnet. Dann verbirgt Gott sein Angesicht vor ihm. Nun kommen wir jetzt zum heilsgeschichtlichen Rahmen. Der heilsgeschichtliche Rahmen wird uns schon deutlich, wenn wir den allerersten Vers dieses Buches lesen. Esther 1, Vers 1, es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regiert, in selbigen Tagen, als der König Ahasveros auf dem Thron seines Königreiches saß, der in der Burg Susan war, im dritten Jahr seiner Regierung. Das Geschehen wird datiert, ja, wonach? Die Ereignisse in diesem Buch werden datiert, wonach? Ja, nach? Ja, also nach der Regierung, nach den Regierungsjahren der persischen Könige. Wie wird denn die Geschichte datiert in den Königsbüchern? Richtig, nach den jüdischen und nach den israelitischen Königen. Da wird immer gesagt, im so und so vielten Jahre des Königs Josia. Und dann im so und so vielten Jahr des Königs Josia geschah das. Bitte?
Gab es auch keine jüdischen Könige
mehr? Nein, ich meine jetzt...
Ja, aber ich meine jetzt für zum Teil dieses Buchs.
Ja, aber das ist ja kein Zufall. Das ist kein Zufall. Und das zeigt uns, dass Jerusalem nicht mehr der Bezugspunkt ist. sondern dass jetzt der Bezugspunkt ein heidnisches Königtum ist. Und das hat mit der geänderten heilsgeschichtlichen Lage zu tun. Israel war von Gott dazu berufen und war von Gott dazu eingesetzt worden, Haupt zu sein über die Nationen. Und solange als Israel noch im Land lebte und wenigstens äußerlich formal noch den allein wahren Gott anbetet und ihm diente, wurde alles Ergehen Israels immer gemessen an dem, der in Jerusalem regierte. Israel war der Mittelpunkt des Handelns Gottes, Israel war Haupt. Jetzt ist Israel zum Schwanz geworden. Schlagen wir auf 5. Mose, Kapitel 28. Lesen wir die beiden ersten Verse zuerst. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle den Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und dann der Vers 13, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute zu beobachten und zu tun gebiete. Dann Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst. Und dann werden die Folgen genannt und unter diesen Folgen auch das, was im Vers 44 steht. Wir lesen die Verse 43 und 44. Der Fremdling, der in deiner Mitte ist, wird höher und höher über dich emporkommen und du wirst tiefer und tiefer herabsinken. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupte, du aber wirst zum Schwanze werden. Heidnische Nationen sind zum Haupt geworden und wir können die genaue Schnittstelle nennen, den Übergang, an dem Israel zum Schwanz und die Nationen zum Haupt wurden. Wir können das ganz genau, ganz präzis fixieren. Wann geschah das? Oder bei welchem Ereignis? Als der Herr den Tempel verließ, wie es im Buch Ezekiel steht, oder wie können wir es anders ausdrücken? Als ein babylonischer König den Tempel zerstörte, die Stadt zerstörte und die Bewohner Jerusalems verschleppte. Dort hat Gott auch offen und öffentlich und vor aller Welt gezeigt, ich habe mich von diesem Volk distanziert. Und hat es jetzt preisgegeben, heidnischen Mächten. Und tatsächlich sagt das der Prophet Daniel. Daniel steht vor diesem ersten heidnischen König, den Gott zum Haupt machte über Israel. Und dieser heidnische König hat einen Traum und in diesem Traum sieht er genau diese Zeit, welche damit beginnt, nämlich die Zeit beginnt, nämlich die Zeiten der Nationen. Die begannen, als die Nationen zum Haupt über die Welt und damit auch über Israel wurden. Und Nebukadnezar sieht in einem Traum, sieht er den Verlauf dieser ganzen Zeit, der Geschichte, der Zeit der Nationen. Daniel deutet ihn dem Traum und dann sagt er ihm, was, das Haupt von Gold ist Israel? Nein, das Haupt von Gold bist du. Ein heidnischer König ist das Haupt, nicht mehr Israel. Daniel Kapitel 2, Vers 38, dort steht das, du bist das Haupt von Gold. Gott hat die Nationen zum Haupt gemacht. Das war Gottes Züchtigung
über den Unglauben, über den Götzendienst Israels. Und jetzt verbirgt Gott sein Angesicht. Während der Zeit des Exils wurden die Bücher Hesekiel, das Buch Daniel geschrieben. Und gleichzeitig mit den Geschehnissen des Buches Esther, das Buch Esra. Aber in diesen genannten Büchern, Daniel und Esra, auch in Hesekiel, dort ist Gott nicht verborgen. Dort rufen sie den Namen Gottes an, Gott antwortet. Dort stellt sich Gott zu denen, die zu ihm beten. Und zwar ganz offen, und zwar so offen, dass wir im Buch Daniel lesen, dass sogar ein heidnischer König sagen muss, der Gott Daniels, ist doch allein wahre Gott, ich falle vor ihm nieder und bekenne, er ist Gott. Nun, warum dieser Unterschied? Im Vergleich zum Buch Esther, warum dieser Unterschied? Auch im Buch Esra ist Gott nicht verborgen. Das ganze Volk versammelt sich und sie rufen gemeinsam zu Gott, der im Himmel ist. Und sie erfahren Gottes Eingreifen, Gottes Hilfe, Gottes Trost. Gott sendet sogar Propheten. Was ist der Unterschied? Warum ist der Name Gottes im Buch Esther verborgen? Warum ist der Name Gottes im Buch Esra, im Buch Daniel nicht verborgen? Eben deshalb, weil, ja, das könnt ihr ergänzen. Was ist der Unterschied zwischen den Juden, die im Perserreich blieben, also Mordecai und Esther und den Bewohnern von Susa und Esra?
Die haben sich offen zu Gott bekannt.
Richtig, die sind dem Ruf Gottes gefolgt, sind nach Jerusalem gezogen, haben dort um des Namens ihres Gottes willen auch Ungemach auf sich genommen, haben ihren Glauben bekannt im Angesicht von Feinden. Und Gott stellt sich auch zu ihnen, offen. Und hier lernen wir wirklich etwas. Das ist genau das, wovon der Herr redet in Matthäus 10. Er sagt, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Das sagt er auch von den Seinigen. Wenn wir den Herrn verleugnen, in dem Sinn verleugnet er uns dann auch. Dann stellt er sich nicht offen zu uns. Und wenn wir uns zum Herrn stellen, dann wird er sich auch offen zu uns stellen. Und wir sehen im Buch Esther, wie jetzt ein Volk tatsächlich vom Wohlwollen eines ganz launischen Herrschers abhängig ist. Der hat seine Einfälle, dieser König. Der hat einfach seine Einfälle, und so wie seine Einfälle sind, so geschieht auch. Eines Tages, da will es einfach seine Laune, dass er einem sagt, ja, du darfst dieses Volk ausrotten, alle zusammen, ja, mach nur, Herr, ich gebe dir sogar das Geld dafür. Und dieser gleiche König, er sagt nachher, nein, kommt nicht in Frage, und sagt den Juden, bewaffnet euch und haut sie tot, die euch übel wollen. Ein völlig launischer König. Und das Volk ist von diesem König abhängig. Was das äußere Ergehen betrifft, das ist keine gemütliche Sache. Und wäre Gott nicht der Gott Israels, der Bundesgott, der um der Verheißungen der Väter willen über dieses Volk gewacht hätte, es wäre untergegangen. Zum heilsgeschichtlichen Rahmen gehört, dass durch dieses Volk, das jetzt beiseite gesetzt ist, das jetzt vom wohlwollen heidnischer Könige abhängig ist, dass durch dieses Volk der Messias kommen soll. Gott hatte das angekündigt. Lesen wir eine Stelle davon oder darüber in 5. Mose Kapitel 18. 5. Mose Kapitel 18, Vers 14. Vers 15. 5. Mose 18, Vers 15. einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird der Herr, dein Gott, dir erwecken. Eine der vielen Ankündigungen des Messias. Aus diesem Volk, das jetzt erniedrigt ist, muss, soll der Messias kommen. Soll der Retter der Welt kommen. Und darum konnte, darum durfte der Anschlag Hamans nicht gelingen. Konnte nicht gelingen. Denn wäre der Anschlag Hamans geglückt, dann wären alle Juden im Perserreich ermordet worden. Also auch jene, die mit Esra und mit Nehemia nach Jerusalem gezogen waren. Nehemia war noch nicht, aber die mit Esra, also unter Zerubabel, wie im Buch Esra beschrieben, nach Jerusalem gezogen waren. Die wären alle auch ausgerottet worden. Es hätte keine Juden mehr gegeben, aber das Heil muss aus den Juden kommen. Und so wacht Gott über seinem abtrünnigen Volk, bewahrt es vor der Ausrottung. Schon ein zweites Mal. Auch in Ägypten versucht ein heidnischer König, dieses Volk auszurotten. Hier wiederum geht von einem heidnischen König der Befehl aus, dieses Volk soll gemordet werden. Ausgemordet.
War denn das ganze Volk im Fall da?
Im Perserreich, ja. Das Perserreich, das reichte von Indien bis Äthiopien. Und es waren keine Juden außerhalb. Indien bis Äthiopien, auch Jerusalem, war persisch. Und in alle Provinzen, in alle 127 Provinzen dieses Riesenreiches erging dieser Erlass. Es war also ein Versuch zur Endlösung der Judenfrage. Und dieser Versuch musste scheitern, denn wären keine Juden mehr gewesen, dann wäre diese Weissagung nicht in Erfüllung gegangen, dass aus diesem Volk der von Mose und von den Propheten angekündigte Christus aufstehen müsse. Und so sehen wir, dass im Buch Esther in diesen Monaten zwischen dem ersten und dem zwölften Monat, also fast ein Jahr, dauert dieses dramatische Geschehen. Das waren also Monate, in denen menschlich gesprochen das Heil der Welt an einem Faden hing. Das Interessante ist nun, dass von diesem Geschehen in den Geschichtsbüchern nichts steht. Gar nichts. Nun, das hängt damit zusammen, dass eben in der Bibel, dass wir in der Bibel nicht Weltgeschichte, sondern Heilsgeschichte haben. Wie Gott durch dieses Volk und durch die Geschichte dieses Volkes sein Heil wirkt. Nun, wir lesen in den Geschichtsbüchern von den großen Schlachten, die übrigens genau in dieser Zeit stattfanden. Die sogenannten Perserkriege, die fanden statt während der Zeit, da dieser König Ahasver regierte, von denen man in der Schule hört, die Perserkriege, die Seeschlacht von Salamis und so weiter. Bitte? Ja, das ist Xerxes, das ist der griechische Xerxes. Ja, und was wäre schon gewesen, wären diese Schlachten anders ausgegangen, also die Perserkriege anders ausgegangen, als sie ausgingen? Gut, es hätte die Geschichte Europas wäre anders gegangen, oder wenn Waterloo anders geendet hätte, wenn dieser Grouchy nicht so stur gewesen wäre, sondern ein bisschen Mut gehabt hätte und Napoleon zur Hilfe geeilt wäre, anstatt einfach stur seinen Posten zu halten, dann hätte Napoleon wahrscheinlich die Schlacht von Waterloo gewonnen. Tja, dann wäre die Geschichte einfach anders verlaufen, die Weltgeschichte. Aber was, das hätte die Heilsgeschichte nicht berührt. Aber was wäre gewesen, wäre Hamans Anschlag geglückt? Das hätte das Heil der Welt betroffen. Und darum berichtet uns die Bibel von diesen Dingen ausführlich. Dieses kleine, unscheinbare Buch Esther zeigt uns, wie Gott seine Absichten des Heils im Angesicht von satanischer Opposition durchführt. Der Teufel heißt eben Satan, der Widersacher, der sich Gott widersetzt, seinen Absichten widersetzt. Aber gegen alle Opposition Satans, der Feinde Gottes und der Feinde des Volkes Gottes, verwirklicht Gott seine Heilsabsichten. Er lenkt die Umstände so, dass sein Wille geschieht, auch wenn alle Umstände, alles Geschehen, den Absichten Gottes, dem Heil Gottes, scheinbar hohn sprechen. Und das ist auch lehrreich in diesem Buch. Es scheint alles gegen die Juden zu laufen. Dabei, alles, was gegen sie zu laufen scheint, Gott wendet es und es wendet sich dann gegen die Feinde. Der gleiche Erlass, der gegeben worden war, um die Juden auszurotten, der wendet sich nachher gegen die Feinde und erschlägt sie. Gott sorgt dafür. Auf ganz unscheinbare Weise freilich. Eben im Verborgenen lenkt er die Dinge so, dass es so kommt. Das lernen wir in diesem kleinen Buch Esther. Es enthält diese kostbare, wunderbare Botschaft. Und darum durfte es eben im Kanon der biblischen Bücher nicht fehlen. Noch zum geschichtlichen Rahmen einige Details. Es werden uns eben die Regierungsjahre dieses Ahasver genannt. Wann, was geschah? In Kapitel 2, Vers 16. Esther wurde zum König Ahasver in sein königliches Haus geholt im 10. Monat. Das ist der Monat Tebet im 7. Jahr seiner Regierung. Dann Kapitel 3, Vers 7. Im 1. Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros. Esther war 5 oder 6 Jahre schon Königin. Da kommt es zu diesem Anschlag Hamans auf ihr Volk. Xerxes oder Ahasveros, wie er in der Bibel heißt, bestieg den Thron im Jahr 485. Nun, ich habe hier diese Jahreszahlen aufgeschrieben, man muss sie ja nicht unbedingt wissen. Es ist allerdings von dem her interessant zu wissen, als genau um die Zeit, also in diese Jahre fielen die Perserkriege, 480, die berühmte Seeschlacht von Salamis. Also 485 wurde Xerxes König. Das ganze Geschehen, das uns in diesem Buch beschrieben wird, das Jahr 473, das war das Jahr des Anschlags Hamans. Und diese muss man zeitlich zwischen Kapitel 6 und 7 des Buches Esra legen. Also während diese Dinge geschahen, die im Buch Esra stehen, dass Juden zurückkehrten, anfingen den Tempel zu bauen, geschahen diese Dinge in Susa. Und das lädt uns natürlich ein, und das werden wir noch tun, im Zusammenhang mit dem ersten Kapitel, die Juden in Jerusalem mit den Juden in Susa vergleichen und uns fragen, wo wären wir lieber gewesen. Zur Auslegung des Buches. Wir können dieses historische Buch, so wie das bei allen historischen Büchern des Alten Testaments der Fall ist, mindestens auf 3 verschiedenen Ebenen auslegen. Wir haben hier zunächst die historische Ebene. Geschichtliche Ereignisse, was in diesem Buch beschrieben ist, ist genauso passiert. Und wir studieren die Geschehnisse, die Leute, die Charaktere, die da handeln. Wir fragen nach der Identität der Personen, die da handeln, nach den Umständen ihres Handelns, nach dem Rahmen dieser Geschehnisse, innerhalb der persischen Geschichte, innerhalb der Geschichte der Juden im Exil. Und aus diesen historischen Geschehnissen können wir, und das ist die zweite Ebene der Auslegung, sittliche Belehrungen ziehen. Das sind für uns Vorbilder, diese Personen, ihr Glaube, ihr Unglaube, ihre Tücke, ihre Bosheit oder ihr Mut, ihre Entschlossenheit. Das sind Dinge, von denen wir lernen. Die sind uns zur Belehrung geschrieben. Römer Kapitel 15. Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Zu unserer Belehrung geschrieben. Und wir werden uns zur Hauptsache mit dieser Ebene der Auslegung beschäftigen, von der historischen Ebene her, von den historischen Geschehnissen her, versuchen, für uns Lektionen abzuleiten. Dann eine dritte Ebene, neben der historischen und sittlichen, eine prophetische. Es ist die Geschichte einer Bedrohung und einer Errettung aus dieser Bedrohung und einer Erhöhung. Wir haben hier eine Vorwegnahme der letzten Bedrohung dieses Volkes, der endzeitlichen Bedrohung, welche geschehen wird in der Zeit der Drangsal Jakobs, aus der dieses Volk errettet und dann erhöht werden wird. Das ist die prophetische Ebene. Die werden wir da und dort auch immer wieder zur Kenntnis nehmen, aber werden uns nicht gründlich mit dieser Seite befassen. Dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, dieses Buch auszulegen, und darauf werde ich überhaupt nicht eingehen. Das ist eine typologische Auslegung, wo die verschiedenen Gestalten hier als Typen dastehen für Christus und für den Heiligen Geist und für das Fleisch und für die Welt und für die Werke des Fleisches. Und wie in diesem Buch Esther gezeigt wird, wie das Fleisch gerichtet wird und wie die neue Natur befreit wird. Es gibt ein Buch von einem Major Thomas, das Buch Esther in dieser Weise erläutert. Das ist natürlich eine erlaubte und mögliche und richtige Anwendung. Das kann man so machen. Aber ich werde also diese Seite der Auslegung dieses Buches nicht berücksichtigen. Wenn jemand sich für diese Art interessiert, ich habe auf Blättern zusammengetragen, ich glaube 2, 3 Blätter, das ist von Roger Liebi, eine Zusammenstellung dieser Auslegung mit allen Bibelversen. Es ist sehr einleuchtend und auch hilfreich, um das zu veranschaulichen. Also wer will, der darf sich melden, der kann das von mir bekommen. Eine Gliederung dieses Buches. Sechstens, eine Gliederung. Dieses Buch zerfällt ganz grob in 2 Teile. Ein erster Teil beschreibt die Bedrohung der Juden. Kapitel 1 bis 4, die Bedrohung der Juden. Und dann der zweite Teil, der Triumph der Juden. Es ist auffällig, dass in diesem Buch eben der Name Gottes nie vorkommt, aber der Name der Jude oder die Juden dutzende von Male. Luther fand, das Buch jüdelt mir zu sehr, hat es nicht so gern gehabt. Aber es ist wirklich so, es handelt also von den Juden, von der Bedrohung der Juden und dann vom Triumph der Juden. Aber wenn wir eben bedenken, die heilsgeschichtliche Bedeutung des Ergehens dieses Volkes, dann verstehen wir, dass es wichtig ist, was mit diesem Volk, was mit den Juden passierte. Nun, ich gehe jetzt nicht durch die Einzelheiten, denn das ist irgendwie eine langweilige Sache, wenn ihr da
eine solche Aufstellung euch anhören müsst und die nicht vor euch habt. Sondern es ist vielleicht besser, dass wir das dann so machen, wenn alle diese Aufstellung vor sich haben, dann können wir sie miteinander uns ansehen. Denn dann wird uns deutlich werden, wie in der ersten Hälfte des Buches, dort werden alle Ereignisse aufgeschrieben, welche notwendig waren, oder dort geschahen all die Dinge, welche notwendig waren, damit es im zweiten Teil zu dieser Befreiung kommen konnte. Also jener Teil, der die Bedrohung der Juden beschreibt, dort wird schon alles vorbereitet, was nachher zur Erhöhung, zur Befreiung und Erhöhung der Juden führt. Und daraus sehen wir, dass Gott während der Not legt Gott den Samen der Errettung. In der Not und wo die Bedrohung da ist, hat Gott bereits den Weg und die Mittel zur späteren Errettung vorbereitet. Und das zeigt uns, dass Gott wirklich über den Dingen steht und von Anfang an alles lenkt und das Ende sieht. Er wird von keinen Ereignissen überrascht. Wir müssen uns ja oft hinsetzen und kratzen uns am Kopf. Ja, was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Gott muss das nie. Gott ist dem Menschen immer zuvor. Immer. Auch dem Satan. Er ist ihm immer zuvor. Und so kann nichts Gott in Verlegenheit bringen, sondern im Gegenteil, alle Bosheit der Feinde Gottes muss diesen Feinden selbst nur zur Beschämung dienen und gleichzeitig muss ihre Bosheit dazu führen, dass Gottes Weisheit und Gottes Macht gerühmt werden. Schlagen wir dazu einen Vers auf aus dem Buch der Psalmen, Psalm 76, Vers 10. Psalm 76. Vers 10. Denn der Grimm des Menschen wird dich preisen. Das ist wahrscheinlich Vers 11 nach anderer Verszählung. Denn der Grimm des Menschen wird dich preisen. So muss alles Anrennen der Menschen wieder Gott, all ihr Toben wieder Gott und seine Absichten, muss dazu führen, dass Gott umso mehr gepriesen werde. Auch dafür werden wir ein ganz auffälliges und markantes Beispiel im Buch Esther finden. Ja, Gott ist wirklich auf dem Thron. Aber er bleibt verborgen. Und lasst uns mit diesem Gedanken schließen. Wir schlagen Offenbarung Kapitel 4 auf. Offenbarung Kapitel 4, ich habe gerade heute Morgen die Kapitel 4 und 5 gelesen, so in meiner fortlaufenden Bibellese im Neuen Testament. Gerade diese beiden Kapitel 4 und 5. Und es hat mich erneut bewegt und besonders diese Tatsache angesprochen, wie es Johannes ergangen sein muss. Johannes wird auf eine Insel verbannt, und zwar durch den Erlass eines gottlosen Tyrannen. Ein gottloser Tyrann befindet einfach, das Christentum ist eine Plage, wir müssen diese Plage loswerden. Das war der Kaiser Domitian, und so begann diese Christenverfolgung, und der alte Johannes wird auf die Insel Patmos verbannt. Praktisch kaltgestellt, so dass er diese gefährliche Lehre, das Christentum, dieses Ärgernis, nicht mehr lehren, verbreiten, verkündigen kann. Und er sitzt auf dieser Insel und ist wirklich ausgeschaltet. ausgeschaltet aus dem Dienst, kann nichts tun, sein Herz schlägt für die Gemeinden, er weiß, da sind Gefahren, da sind Nöte, die brauchen doch seinen Dienst und er kann nichts tun. Dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 4, im Vers 2, alsbald war ich im Geist und ich sah und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Das ist das Erste, was er zu sehen bekommt, nachdem der Herr hier ihn zu sich hinaufgerufen hat. Komm hier herauf. Was sieht er? Ein Thron steht im Himmel. Auch wenn ein heidnischer Tyrann, ein Willkürsdespot, auf dem Thron sitzt und schaltet und waltet nach Belieben, Gottes Thron steht im Himmel. Nichts geschieht ohne ihn. Auch das ist seinem Thron, diesem Thron unterworfen. Aber dieser Thron ist eben im Himmel. Er ist verborgen. Wir sehen ihn nicht. Und darum verwirrt es uns oft so. Was Gott zulässt, was Gott fügt und schickt und lenkt. Wir können uns keinen Reim drauf machen. Manches scheint uns nur widersinnig, nur destruktiv. Nur übel. Und Johannes sieht hier einen Thron im Himmel und auf dem Throne saß einer. Und er hat das Regiment dieser Welt in der Hand. Und dann sieht Johannes Älteste, die sitzen um den Thron herum. Und dort sieht er sich selbst. Denn die Ältesten, das ist die entrückte Gemeinde, das ist die vollendete Gemeinde. Dazu berufen eines Tages mit ihm zu herrschen auf diesem Thron. Und offensichtlich gehören diese Wege, diese unbegreiflichen Wege des Widerstands, der Opposition, der Rückschläge, der Finsternis, des Bösen, das uns oft drückt, sogar niedertreten darf, gehören dazu, dass wir dafür bereitet werden, einst dort zu sein und mit Christus zu herrschen. Und dann sieht er, was diese Ältesten tun. Was tun sie? Sie fallen nieder und beten an. Dazu will Gott uns erziehen, dass wir den, der auf dem Thron sitzt und von seinem Thron aus alles lenkt, anbeten, auch wenn wir nichts verstehen. Und dann sagen die Ältesten auch, warum sie anbeten. Nicht, weil sie jetzt alles begriffen haben, aber eines haben sie begriffen und das haben wir jetzt auch begriffen. Das können wir verstehen, denn Gott sagt es uns. Du bist würdig, warum bist du würdig, dass man dich anbetet? Denn du hast alles erschaffen und um deines Willens wegen ist alles erschaffen. Du regierst, du hast alles erschaffen um deines Willens wegen. Nichts geschieht ohne dich, ohne deinen Willen, ohne dass du es zumindest zulässt. Ohne Gott geschieht nichts und darum beten wir dich an. Du machst nichts verkehrt. Sein Thron steht im Himmel. Na, doch noch ein Vers in diesem Zusammenhang. Und dann können wir schließen für heute Vormittag. Psalm 97, Verse 1 und 2. Psalm 97, Verse 1 und 2. Der Herr regiert. Es frohlocke die Erde, mögen sich freuen die vielen Inseln. Gewölk und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. Was ist um Gottes Thron her? Dunkel. Gewölk und Dunkel. Wir sehen den Thron nicht. Wir sehen Gottes Regierungswege nicht. Wir begreifen sie nicht. Gott wirkt eben in der Vorsehung im Verborgenen. Und erfüllt so seine Absichten, seine Ziele, seine Ratschlüsse. Und er sorgt dafür, dass sein Volk, dass die Seinen bewahrt werden, hindurchkommen und am Ende erhöht werden. Und darum wollen wir ihm gern vertrauen und durch Vertrauen ihm Ehre geben.